24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Sandra Kassler ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich Hallo. Willkommen. Schön, dass du da bist. Sandra, wir haben uns neulich ganz kurz unterhalten und ich habe mal gefragt, hast du noch irgendwelche Fragen? Und da hast du gesagt, nö, ich liebe Überraschungen. Mhm. Dem ist so. Welche Art von Überraschungen liebst du denn?
Mein Mann würde jetzt sagen, sie hasst Überraschungen. Ach, wahrscheinlich würde das jetzt so kommen, aber ich glaube, jetzt für den Podcast habe ich gedacht, ich gehe ohne Erwartungen rein und vertraue dir ganz, was du vorbereitet hast und rausgefunden hast.
Ja, genau. Ich fange mal mit einer Geheimstory an. Denn ich habe neulich eine schöne Episode erlebt. Ich war kurz nacheinander zu Gast bei zwei Examensfeiern von den Gesundheitsschulen und kam zeitlich etwas knapp oder kam von der einen aus dem Johannesstift hier nach Bethel und bin in die Tiefgarage gefahren oder ins Parkhaus. Und da sehe ich aus dem Augenwinkel 4 Personen um einen Kofferraum versammelt, als würden sie gerade versuchen, eine Leiche zu verstauen oder Stoff zu handeln. Genauer hingeschaut sehe ich dich und 3 weitere Kollegen. Schöne Grüße an Frau Teske, Herrn Schmutzler und Frau
Rosenau.
Ihr habt miteinander einen Blumenstrauß zerpflückt und neu gebunden. Also Short Story, ihr wolltet bei genau dieser Examensfeier die neuen Examinierten begrüßen, die zu euch kommen, die sich bei euch beworben haben und merktet, oh, es ist ein Strauß zu wenig und ihr habt das pragmatisch gelöst und wir waren uns einig, als Floristin wäre auch eine Karriere möglich.
Wenn es als Leitung nicht klappt, dann würde ich es als Floristin nochmal probieren, genau.
Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist dieser Pragmatismus. Ist das schon etwas, was auch deinen Job ein Stück beschreibt?
Ja, man muss einfach, es gibt einfach Situationen, auf die du sofort reagieren musst und wo nicht viel Zeit ist zu überlegen, wie mache ich das jetzt, sondern ich muss einfach mit den Sachen, die ich zur Verfügung habe, das Beste machen und das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Genau so ist es, ja.
Jetzt müssen wir ja natürlich erzählen, was du machst. Du bist pflegerische Leitung der NOKI, der Kindernotaufnahme, kurz die NOKI, so kennen das hier alle. Auch verortet im neuen Kinderzentrum, in guten, schönen Räumlichkeiten. Wie habt ihr euch eingelebt in den letzten 2 Jahren?
Sehr gut, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert am Anfang, das Team mitzunehmen, unsere Laufwege wirklich abzugehen. Also es ist ja ein neues Gebäude, neue Räume heißt. Ich habe andere Laufwege, die ich sonst hatte. Das ist fürs Team einfach schon eine Herausforderung gewesen. Da sind wir vorher im Rohbau, also als noch alles so, die Maler beschäftigt waren, schon rein und haben gesagt, okay, so sind unsere Laufwege, wenn wir Patienten aufnehmen. Hier geht's zum Röntgen, um ganz viel Verwirrung einfach auch zu vermeiden, am Anfang, die aufkommt. Genießen das natürlich total, dass wir das Röntgen nah bei uns haben, dass das MRT nah bei uns ist, dass wir schnell auf der Intensiv sind und im OP sind. Und ja, haben jetzt 11 Räume zur Verfügung, also wirklich viel, viel Platz, in dem wir untersuchen können. Und wenn ich an die alte NOKI denke, da hatten wir 3 Räume. Das ist natürlich schon ein Unterschied, was wir haben jetzt.
Ihr steht als Notaufnahme natürlich auch sehr deutlich für das Stichwort 24/7, das ganze Krankenhaus irgendwie. Aber bei Notaufnahme hat man immer sofort auch dieses Bild, da ist 24/7 was los. Das gilt ja auch für die Kindernotaufnahme. Ich bin neulich mal zu einem seelsorglichen Einsatz da, etwas später am Abend gewesen. Und das zog sich ein bisschen. Ich glaube, ich war 12:30 dort dann im Kinderzentrum und bin durch die Notaufnahme reingegangen, wenn man da durch die Seite dann reingeht und da war ordentlich
Qualität. Volle Beleuchtung bestimmt.
War das nur ein Ausschnitt oder ist das da jede Nacht so?
Nein, das ist wirklich unser täglich Brot. Also es ist so, dass wir den Vormittag relativ ruhig starten, dann so die ersten Einweisungen oder BG-Unfälle durch Schule und Kindergarten meist so gegen 11 ungefähr kommen. Ja, und dann merkt man schon mittags, wenn die Kinderärzte zumachen, die Eltern ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen, dann haben wir nochmal so ein Hoch drin und unsere wirkliche Zeit geht so abends um 10, um 11 los. Also das heißt, man legt sein Kind ins Bett, alle kommen zur Ruhe und dann fällt einem doch auf, dass man in die Klinik muss, weil das Kind total unruhig ist, Fieber hat, die Eltern natürlich besorgter in die Nacht gehen, als das tagsüber aushalten können. Das ist einfach auch ein Punkt. Und wir wirklich bis morgens um 4, um 5 da immer volle Beleuchtung haben, gut zu tun haben.
Und dann habt ihr ja auch einen großen Einzugsbereich, weil hier in Bielefeld seid ihr ja die einzige Kindernotaufnahme. Das heißt, und für die Region zentriert es sich hier ein bisschen, denn Gütersloh hat und dann Detmold wieder wahrscheinlich, oder?
Genau, Detmold ist als nächstes. Also wir haben ein Einzugsgebiet Bielefeld-Gütersloh, teilweise auch Herford mit dabei. Also je nachdem, wo die Eltern sehr nah an der Grenze zu Bielefeld leben, entscheiden die sich vielleicht eher nach Herford oder nach Bielefeld. Also sagen wir alles, was so Elverdissen ist zum Beispiel, die Ecke, die fahren natürlich dann eher nach Bielefeld. Also das ist schon ein riesengroßes Einzugsgebiet, was wir haben.
Und das erzählt ja auch schon ein bisschen was über die Menschen, die ihr da dann auch zu begleiten habt, weil die Kinder, die in irgendeiner Weise krank sind, die Eltern, die besorgt sind, die sich entschieden haben zu kommen, manchmal häufig ja wahrscheinlich gar nicht genau wissen, sind wir jetzt überhaupt richtig, haben wir ein bisschen übertrieben oder wie auch immer. Und dann in diesem großen Einsatzgebiet, wie erlebst du das bei den Mitarbeitenden? Was braucht's, um in diesem Job da gut arbeiten zu können?
Flexibilität, also so diesen Pragmatismus, was du vorhin auch angesprochen hast, das braucht man einfach. Man braucht aber schon sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen auch einfach, weil es ist so, diese Eltern sehen ihre Kinder als den Notfall an. Mhm. Ne, die haben einen Leidensdruck, sonst würden die sich abends nicht in ein Auto setzen und würden zu uns gefahren kommen. Und ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Man muss sehr stressresistent sein, weil wir natürlich nicht wie in einer Praxis einen Patienten nach dem anderen versorgen, sondern wir haben teilweise 4, 5 Patienten gleichzeitig, die wir alle immer wie im Kreis versorgen, damit halt keiner Wartezeiten hat von noch utopischeren Stunden, die wir teilweise auch haben. Ja, also man muss einfach sich auch gut auf verschiedene Charaktere einlassen können. Das ist auch einfach so.
Arbeitet ihr wie in der Erwachsenennotaufnahme auch nach einem Triagierungssystem, also einzuschätzen, was ist wirklich ein Notfall, was muss sofort sein und so weiter?
Genau, also wir haben das MTS, dieses Manchester Triage-System, ist ja ein europaweit standardisiertes Vorgehen, um Patienten erst einzuschätzen. Wir fallen auch als Kindernotaufnahme unter dieselben Kriterien. Genau, das heißt, die Patienten kommen als erstes in den Triage bei uns, werden von einer Fachkraft, die dafür eine extra Fachausbildung, also eine Weiterbildung abgelegt hat, komplett einmal Anamnese erhoben, also gefragt, was ist das Problem, warum kommen die Eltern? Die Kinder werden einmal mit Vitalparametern überwacht, Sauerstoffsättigung, Temperatur, Gewicht und Herzfrequenz, das sind aber erstmal so die wichtigsten Sachen für uns. Und anhand dieses MTS bestimmen wir dann praktisch, wie dringlich die Behandlung ist. Das ist für Eltern manchmal schwer nachzuvollziehen, weil die kommen, die sehen ihr Kind als Notfall und können dann wenig verstehen, dass wir sagen, in Ordnung, wir gucken sie an, aber es wird halt 3 bis 4 Stunden auch mal dauern. Das ist, glaube ich, immer das große Problem mit Eltern, weil die unter einem unheimlichen Stress stehen und kommen, weil dieses Kind halt unter Umständen je nach Alter nicht sagen kann, was es hat. Mhm. Und das heißt für unser Personal natürlich auch gut zu gucken, mit welchen Symptomen stellen die sich vor, wie kann ich die ein, wie schätze ich sie jetzt sozusagen ein? Und da es ein festes Standardprozedere ist, dass auch alle zum selben Ergebnis kommen.
Ja, finde ich ja wichtig, dass man das auch immer wieder erzählt und erklärt, dass Eltern auch wissen, das hat schon auch ein System und da haben sich Leute Gedanken gemacht. Und natürlich, das ist paradox, wenn ich als besorgter Vater mit meinem Kind komme, aber ich mir ja dann eigentlich sagen könnte, wenn die jetzt sagen, oh, das kann mal 3 bis 4 Stunden dauern, könnte ich mich ja schon ein bisschen beruhigen eigentlich und sagen, oh, so schlimm scheint es nicht zu sein, wenn die das schon mal so einschätzen. Aber ich verstehe, dass das im Geschehen und im Alltag dann natürlich anders ist. Wie wird man denn Leitung einer Kindernotaufnahme? Also bist du hier einen Weg gegangen von der Ausbildung bis zum eben diesen, so einen Weg, wie man ihn sich klassisch vorstellt? Oder wie ist dein beruflicher Weg?
Ich habe meine Ausbildung in Mannheim an der Uniklinik gemacht, 1996, weil ich diesen Beruf einfach immer machen wollte. Der stand immer ganz, ganz oben drauf.
Also der Beruf der Kinderkrankenschwester.
Der Kinderkrankenschwester, genau. Damals hieß es ja noch Kinderkrankenschwester. Das war immer das, was ich machen wollte. Und zur damaligen Zeit musste man dann auch mal gut 50 Bewerbungen schreiben, dass man irgendwo eine Stelle bekommen hat. Ja, in Thüringen war das damals für mich gar nicht möglich gewesen nach meiner Schulzeit. Und
bist du aus Thüringen?
Genau, in Thüringen.
Jetzt entdecken wir eine Gemeinsamkeit.
Ist das so?
Ja, aber du kommst nie, also ich versuche jetzt gerade sprachlich tonal einzuordnen. Also Ostthüringen, die Ecke ist es nicht. Das klingt alles sehr sauber, aber das könnte eher so Richtung Westthüringen sein. Die Südthüringer sind mehr so ein bisschen schon im Fränkischen unterwegs.
Ja, nee, es ist Ostthüringen.
Ostthüringen.
Richtig an der Grenze zu Sachsen, genau.
Ach so, woher?
Aus Greiz.
Greiz, das ist mir ja gar nicht weit weg. Guck mal, ich bin in Gera geboren.
Ach, jetzt.
Und jetzt.
Bitte jemand den Sekt holen.
Ja, Mensch, so. Dann ziehe ich meine Frage. Also wir reden gleich mal darüber, wie du nach Mannheim gekommen bist. Nee, über die Roster reden wir später. Also nach Mannheim. Thüringen war nichts möglich. Hat nicht Gera so ein schönes, aber ich meine, gut.
Genau, ja, damals musste man sich verlassen auf Berufsberatungen, die, glaube ich, selber auch ein bisschen, ich will es mal höflich formulieren, überfordert waren nach der Wende, eine Berufsberatung, wie wir sie uns vorstellen, durchzuführen. Da hieß es nur, nee, keine Möglichkeit, gehen Sie woanders hin. Das war für mich erst recht der Ansporn zu sagen, so jetzt erst recht. Und ich lerne diesen Beruf und bin dann nach Mannheim gegangen und da meine Ausbildung gemacht, habe dann noch ein Jahr gearbeitet in der Kinderchirurgie. Mhm. Bin dann aus privaten Gründen nach Bielefeld mit der Familie gezogen und
du gehst
da
auch
blieb manchmal nur Bielefeld mit einer Kinderchirurgie, weil Minden, Herford alle keine Eigenständige hatten. Mhm. Ja, und war da bis 2005. Dann habe ich mal 2 Kinder bekommen, auch mal noch so, aber immer gearbeitet und ja, bin dann in der Notaufnahme gelandet. Damals hieß sie noch so schön die Pforte des Hauses, wovon wir zum Glück weg sind und uns als eigenständige Abteilung da wirklich auch etabliert haben. Und ja, durch viele, wie soll ich sagen, immer mal wieder angesprochen, kannst du dir das nicht vorstellen, weil ich glaube, man war immer jemand, der gemacht hat, der immer mit vorne dabei war und Ideen mit eingebracht hat. Mhm. Und ja, und dann
Leitung geworden. Deine Kolleginnen und Kollegen, erleben die dich auch im Alltag so sachlich und ruhig und bedacht, so wie ich das jetzt gerade so erlebe? Also ich habe dich ja so in Gesprächen, also wo wir miteinander zu tun hatten, auch immer so kennengelernt. Ist das was zu dir gehört?
Doch, ich glaube schon, aber wenn es ein Thema gibt, was mich richtig angreift oder wo ich weiß, so da müssen wir jetzt irgendwie, dann kann ich da schon noch energisch durchgehen. Dann,
wenn du mal so, wie ist die Sandra, die
ja, die kann auch mal anders sein.
Einmal so ein Puder durchs Haus.
Also es ist nicht so, dass ich jetzt schreiend durch die Gegend laufe, das nicht, aber ich tue meinem Unmut dann schon kurz. Ja.
Also gehört ja auch dazu und ist wichtig. Du hast, das habe ich gesehen, du hast dann noch den, also das, du bist jetzt seit 5 Jahren, habe ich gesehen, also das macht es, ist jetzt auch kein Geheimnis, das hat LinkedIn neulich offenbart, dass du 5 Jahre jetzt im Haus bist, wobei das jetzt so nicht ganz stimmt. Du bist 5 Jahre in dieser Position.
Genau, richtig.
Und hast dann zwischendurch noch verschiedene Fortbildungen gemacht und unter anderem die Managerin für Akutnotfallmedizin Witten-Herdecke. Da bin ich so ein bisschen angesprungen, weil Witten-Herdecke ist ja so eine anthroposophische Uni. Ist das so ein, welchen Geist hast du da erlebt? Was hat dich da sozusagen, gibt's da was, was dich begeistert hat und was du auch mitgenommen hast, oder?
Nee, im Endeffekt kam das wirklich zustande, weil die GINA, also die große Dachgesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, an dieser Uni verankert ist und ich eher über die Digina auf diesen Manager für Akut- und Notfallmedizin gekommen bin. Und als ich dann irgendwann auch gelesen habe, Witten-Herdecke, habe ich gedacht so, ups, okay, wir gucken mal, was uns erwartet. Davon war aber überhaupt gar nichts zu spüren. Also das war wirklich eine reine fachliche Fortbildung für alle, die mit Notaufnahmen zu tun haben, in Führungspositionen, Ärzte wie Pflege.
Und ja, also ich hätte das jetzt auch gar nicht zu wenig Ahnung davon, gar nicht kritisch so gesehen, sondern eher so ich habe so die Idee eines sehr ganzheitlichen Ansatzes, von dem wir ja auch immer sprechen, den Menschen in seiner Ganzheit zu sehen und habe mich gefragt, was ist so das, wo man es dann runterbrechen kann, auch in diesem Thema Managerin für Akut- und Notfallmedizin, wo bringst du das im Alltag ein, wo kann es wirklich liegen? Ist es das, wo du sagst, ich konnte da wirklich auch beitragen in diesem Umzug und konnte mir da wirklich was mitbringen?
Ja, das geht los bei Führung des Personals, Kommunikation, immer ein ganz, ganz großes Thema an jeder Führungsposition oder in jedem Alltag sozusagen, aber auch ganz viele ökonomische Aspekte, die uns geholfen haben, da auch nochmal hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, okay, was bekommen wir wirklich auch für unsere Arbeit, die wir da leisten? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Das war ganz, ganz viel. Wir haben eine Aufnahmestation eröffnet letztes Jahr, die auch aus genau diesen Ideen dort entstanden ist, zu sagen, okay, Notaufnahme wird einfach immer mehr. Das kennt jede Notaufnahme in Deutschland. Die Patienten werden immer mehr. Und wir müssen uns was einfallen lassen, auch mit den Räumen klarzukommen, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Und so eine Aufnahmestation für Patienten, die für 24 Stunden erstmal geplant aufgenommen werden, ganz gut. Vielleicht gehen die aber auch nach 8 Stunden wieder nach Hause, weil wir sie stabilisieren konnten und sie wieder in den ambulanten Bereich zurück können. Da hat einfach ganz, ganz viel mitgenommen und auch so Kritikgespräche, Verhandlungsgespräche, alles, was dir so in deiner Führung, in deinem Führungsalltag passieren kann. Da ist man wirklich gut drauf vorbereitet worden.
Ja, und Personalmanagement und Personalführung ist ja auch ein großer Anteil der Arbeit. Und hast du eine gute Bewerbungslage? Also ist das etwas, was die Leute interessiert, dass sie sagen, das reizt mich schon? Also ich meine, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, ohne in anderen Bereichen zu nahe treten zu wollen, es gibt wahrscheinlich gemütlichere Orte als die Noki.
Definitiv. Nein, also es ist so, dass wir zum Glück eine sehr, sehr gute Bewerberlage auch von unseren Auszubildenden aus dem Haus haben, wo ich immer sage, dafür investieren wir aber auch sehr, sehr viel. Also das heißt, wir fangen als Leitungsteam im Büro schon an und planen denen ihre Einsätze wirklich, dass sie immer einen Ansprechpartner haben. Ich finde, man kann sich immer gut an seine eigene Zeit in der Ausbildung zurückerinnern, wenn man irgendwo stand und dann irgendjemand sagte, ach, nimmst du den Schüler heute mit oder ich? Mhm. Und man dachte immer so, Entschuldigung, aber ich stehe neben euch und ich kann euch auch hören. Und das hat immer nicht vermittelt, dass man da willkommen ist. Und das ist schon was, was mir auch wichtig ist und wo wir extrem drauf achten, dass die schon mal einen guten Anfang haben und einen guten Einstieg haben. Und der Rest, muss man sagen, macht das Team draußen, in dem wirklich jeder anleitet, jede Frage stellen kann und die einfach gut mitgenommen werden und sich wohlfühlen in diesem Team. Also das sage ich immer, es ist das Erfolgserlebnis des Teams, dass wir auch diese gute Bewerberlage haben. Und klar, Notaufnahme ist immer ein Magnetpunkt, das ist einfach so.
Ja. Aber das finde ich immer einen wichtigen Punkt, dieser Gedanke der Mitarbeiterbindung oder Förderung oder Recruiting, wie man auch immer will, gerade bei den Auszubildenden anzufangen. Das ist so, glaube ich, so ein, wenn ich das im Haus beobachte, so ein Switch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo wir auf dem Weg sind. Ich glaube, das haben schon ganz viele verstanden, aber das, was du erzählst, eben, dass Auszubildende natürlich Lernende sind, gar keine Frage, aber dass sie für uns ein hohes Gut sind und wir sehr gut gucken müssen, dass wir die bei uns Ausbildung machen, möglichst auch für unser Haus gewinnen, um den Bedarf auch an Fachkräften zu decken, den wir haben, und das an jedem Einzelnen ist, dem die da in den Ausbildungsphasen begegnen, und den Bereich auch schmackhaft zu machen.
Ja, und auch für Praktikanten, ne, die Pult zu öffnen. Also ich muss ja auch erstmal die Leute in die Ausbildung bekommen. Wenn ich sie dann da habe, ist es natürlich auch die Kunst, sie hier zu behalten. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich Praktikanten ans Haus bekomme und denen Einblick gebe in diese Berufsfelder und nicht sage, ach, Pflege ist irgendwie immer sehr negativ behaftet, sondern nein, das ist ein toller Beruf und den sollte man erlernen, ja.
Du hast ja vorhin ganz selbstverständlich gesagt, das wolltest du immer machen, da gab es gar keine Frage dran, aber gab es so eine Initialzündung bei dir, wo du gesagt hast, das ist Kinderkrankenschwester, also war das familiär geprägt oder hast du es irgendwo kennengelernt oder war das einfach so ein Wunsch, der entstanden ist?
Ich hatte mit 6 die tolle Idee, mir Ohrlöcher stechen zu lassen.
Ja.
Ganz tolle Idee, hat super, ja, hat so geklappt, dass man
heiße Nadel oder wie?
Genau. Und meine Tante, Kinderkrankenschwester in Gera, war auf einer Kinderstation und mich dann einen Tag damit hingenommen hat, und das war die Initialzündung. Mhm. Weil es ansonsten in der Familie eigentlich keinen gab, der bisher in der Pflege gewesen ist.
Ja, und hat sich für dich über die Jahre das so, ich meine jetzt, es ist aus dem Blickwinkel eines Kindes ein bisschen zu viel gesagt, hat sich das so bestätigt, aber was hat sich für dich entwickelt an diesem Beruf, wo du sagst, ach, ich habe auch immer wieder bei allem vielleicht, was auch herausfordernd ist, meine Leidenschaft daran entdeckt? Was sind so die Punkte, dass du auch heute, wenn du es so sagen würdest, aber davon gehe ich jetzt aus, zu sagen, das würde ich auch wieder machen?
Das würde ich definitiv wieder so machen. Also es ist immer der Beruf, in den ich wieder reingehen würde. Es ist alles. Du hast Medizin dabei, was einfach total spannend ist, zu wissen, wie funktionieren anatomisch, wie funktionieren Sachen in deinem Körper, die Patientenversorgung, der Kontakt mit den Patienten. Und wir haben halt nicht nur die Kinder, wir müssen die Eltern auch mitnehmen. Also das ist immer noch mal eine andere Herausforderung, die auch mitzukriegen. Als Leitung natürlich auch zu sagen, man kann so ein Team führen, man kann viele Ideen von sich selber verwirklichen. Man hat vielleicht auch mal Beispiele in seinem Leben gehabt, als Führungskraft, die man selber hatte, wo man sagt, so will ich es definitiv nicht machen. Mhm. Ist auch immer eine gute Erkenntnis, aber so ein Team halt einfach auch mitzunehmen auf diese Reise und die zu bestärken für Fort- und Weiterbildung, die voranzutreiben immer wieder. Also uns wird auch nicht langweilig da als Führungsteam, da immer wieder neue Sachen zu entdecken, auszuprobieren und zu gucken, dass wir zu guten Abläufen kommen.
Hat mir jemand ein Stichwort zugerufen, wo ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Das ist jetzt die Überprüfung und ich weiß nicht, wie emotional besetzt es bin. Ich traue mich nicht, aber ich frage es trotzdem mal. Mir hat jemand erzählt, du hättest ein Hausschwein gehabt.
Ja, hatte ich.
Aber ich habe gehört, das Hausschwein ist tot. Jetzt
leider
weiß ich
im
nicht,
April. Nein, alles gut, ich breche jetzt nicht in Tränen aus.
Das fand ich nur lustig, die Geschichte. Oder ich weiß gar nicht, ob sie lustig ist oder ob du auf dem Bauernhof wohnst und es ist völlig
überhaupt
normal.
Überhaupt nicht,
nein, nein. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, als Tierallergiker kommt irgendwie Katze, Hund nicht in Frage. Und
irgendwann, das ist eben ein Hausschwein.
Dann nimmt man halt ein Hausschwein, genau. Warum nicht? Ja, irgendwie immer damit beschäftigt, viel eingelesen. Und ja, sind einfach hochintelligente Tiere, das muss man sagen. Und ja, der hat zwar im Haus gelebt, war aber immer draußen, die sind sofort stubenrein.
Wie, warte, du hattest das Schwein im Haus?
Der hat im Haus gelebt, genau. Der hatte dann irgendwann hat er sich unseren Hauswirtschaftsraum als seinen Rückzugsort ausgesucht, weil das
also
ist wohnt
aber
schon
im Einfamilienhaus, oder?
Ja,
ist
genau. Kein
Block?
Kein Parterre, kein Hochhaus, genau. Nein, nein. Also nicht so, wie man es teilweise im Fernsehen sieht, dass die da wirklich auf dem Balkon die Tiere halten und damit spazieren gehen im Park, das nicht. Ja, der war dann immer draußen im Garten, war immer bei der Familie mit dabei. Auf unser Grundstück ist keiner gekommen. Das ist einfach so. Ich würde auch in kein Grundstück reingehen, wo ein Minischwein an der Tür steht. Würde ich nie tun, weil die sehr, sehr familienbezogen sind und auf ihre Rotte aufpassen. Also man zählt ja als Rotte dann auch mit. Ja, Das war einfach, waren also 14 die, schöne Jahre.
Also die nehmen, also die Familie sozusagen, die Menschen als Rotte an, brauchen jetzt nicht unbedingt, also so ein Meerschwein kannst du ja nicht alleine halten, so ein kleines Meerschweinchen, das ist eher schlecht. Aber so ein Hausschwein, Minischwein kannst du sozusagen halten.
Die kann man alleine halten, das schon. Natürlich fühlen die sich zu zweit sicherlich wohler. Ich habe immer gesagt, der hat glaube ich schon vergessen, dass er ein Schwein ist. Der fühlt sich einfach als drittes Kind der Familie. Ja, aber das war einfach auch eine tolle Zeit. Und sie sind sehr sauber. Ihnen wird ja immer nachgesagt, sie sind unrein, aber es sind saubere Tiere, die ganz strenge Trennung zwischen Essplatz, Schlafplatz und Futterplatz haben.
Ja. Und kriegst du die Stuben rein?
Ja, sehr, sehr schnell sogar.
Also ich staune.
Sie sind wesentlich intelligenter als Hunde. Ich weiß, das hören die Hundefreunde immer nicht so gerne, aber es ist so. Also,
Und macht er das Kunststückchen, wie hieß das Tier denn?
Flecki. Weil unser Sohn damals so schrecklich fand, als wir ihn geholt haben und er so geschrien hat, als wir ihn natürlich von seiner Mutter wegholen mussten, dann durfte er den Namen aussuchen.
Ah ja. Ja. Mhm. Und was, also die Intelligenz, die zeigt sich dann, also so im Alltag auch in was, in so Kunststückchen oder was? Oder
das kann man machen, genau. Also man könnte die natürlich schon trainieren, dass sie irgendwelche Sachen machen. Aber ja, im Endeffekt ist es wie wenn ein Hund. Wenn du ihn gerufen hast, dann kam er, konntest mit ihm auch draußen laufen. Man sollte nur mal gucken, dass kein Pflaumen- und Apfelbaum in der Nähe ist, weil dann war der Spaziergang auch beendet. Und Schweine haben kein Sättigungsgefühl, da musste man ihn wegtragen.
Ich gehe davon aus, das Tier durfte nach 14 Jahren eines natürlichen Todes sterben. Ja. Und um jetzt die Verbindung...
Aua. Alles gut.
Also es ist keine Roster geworden.
Nein, definitiv nicht. Nein, wir essen trotzdem noch Schweinefleisch.
Ja, und, aber
ihn jetzt nicht, nein.
Um bei der Thüringer Vergangenheit mal nochmal anzuknüpfen und die, nee, also nicht die Klischees, sondern die Schönheiten, Thüringer Kloß oder in Roster? Also Kloß. Bratwurst für den Ostwestfalen. Ich weiß gar nicht, ob der passt, der Ostwestfalen den Roster kennt.
Nee, ich glaube nicht.
Also Thüringen war immer beim Dorffest war
Rosterstand.
Mhm. Rost brennt und Bier gibt's. Also nee, irgendwas.
Immer. Irgendwas, Getränke genau. Laufen immer, genau. Ja. Nee, eher Thüringer Kloß.
Eher Thüringer Kloß. Mhm. Hast du noch irgendeine Verbindung überhaupt jetzt in die Heimat sozusagen? Also lebt da noch Familie und so weiter oder ist das ein...
Nee, meine Schwiegerfamilie ist da noch. Meine Oma mit 92 ist da auch noch.
Ach, dein Mann ist auch aus Thüringen.
Genau, wir haben uns da noch kennengelernt und hatte jetzt auch gerade Klassentreffen gehabt letztes Wochenende und war einfach auch total schön, alle wiederzusehen. Und,
In wie vielen Jahren darf ich fragen?
30.
30, ja.
Also ganz frisch.
Ja, ganz frisch. Mhm. Ja, und also ich hatte das ist jetzt aber schon wieder 2 Jahre her, 25-jähriges Abiturtreffen. Da war ich nochmal in der Gegend und habe festgestellt, dass gerade so in dieser Zeit einige zurückzogen. Die waren ausgeschwärmt und hatten Familie gegründet und Berufe und so weiter und waren jetzt dabei, ihre Elternhäuser zu übernehmen. Also ich habe das da nicht, ich könnte nichts übernehmen und muss da auch nicht hin sozusagen. Aber das fand ich eine interessante Beobachtung. War das bei dir auch so?
Ist aber so, genau. Also ich sag mal, immer, als wir damals aus der Schule sind, war nicht die Frage, was lernst du, sondern wo gehst du hin? Mhm. Bleibst du da oder gehst du weg? Und der Großteil ist damals einfach gegangen, weil es auch diese Stellen nicht gab für die Ausbildung teilweise. Und es sind aber viele, die jetzt wieder zurückgezogen sind, gerade um sich um die Eltern zu kümmern. Ja.
Wie blickst du denn auf das Thema, also wir wissen ja, dass Nuki waren wir eingestiegen, dass das ein absolut lebendiges Geschäft ist und das, ihr habt da ja auch, ach, das fiel mir vorhin noch ein, das wollte ich nur noch ergänzen, weil das für Eltern ja auch nicht immer ganz klar ist, wenn sie da hinkommen, dass ihr ja die Nuki seid und aber zu bestimmten Zeiten sind da ja auch die Niedergelassenen mit der Notfallsprechstunde, ne?
Ja.
Das ist aber nicht 24 Stunden dann, sondern das ist in der Nacht, sitzen sie da die ganze Nacht oder machen die um 11 irgendwann Schluss?
Nee, die kommen nur, muss man mittlerweile sagen, mittwochs, freitags und am Wochenende und Feiertag und mittwochs und freitags von 16 bis 21 Uhr und Wochenende von 9 bis 21 Uhr und Feiertage. Vor einem Jahr war es noch so, dass sie jeden Tag da waren und das haben wir natürlich extrem gemerkt, weil für die Eltern gibt es keinen Unterschied. Ne? Die kommen in die Klinik rein, die wissen nicht, werde ich jetzt gerade in der Notaufnahme versorgt oder werde ich beim kassenärztlichen Notfalldienst versorgt, weil die einfach unsere Räume mitnutzen und Eltern hinterfragen das, würde ich vielleicht auch nicht, wenn ich das Konstrukt nicht kennen würde, würde ich es auch nicht hinterfragen. Aber wir sind sozusagen ab 21 Uhr sind wir komplett mit der Noki alleine auf uns gestellt sozusagen.
Mhm. Ja. Und würdest du so aus deiner Erfahrung sagen, ja, das ist ein System, wir haben da gut zu tun, das ist ja auch unser Job und wir sind den Herausforderungen gewachsen oder siehst du so Dinge, wo du sagst, da gucken wir immer, wo wir dran arbeiten müssen, wie es gehen kann sozusagen, oder?
Mit der KV zusammen?
Also jetzt mal unabhängig von der KV, so insgesamt.
Von uns? Also ich glaube, wir sind in einem ständigen Veränderungsprozess, weil wir einfach sehen, dass diese Patientenzahlen hochgehen. Ne? Also wenn ich überlege, wir hatten letztes Jahr knapp 33.000 Patienten. Wir sind für dieses Jahr schon wieder nochmal mit 3000 Patienten hochgerechnet. Deswegen zum Beispiel auch so Sachen wie eine Aufnahmestation, um diese Räume auch freizukriegen, um arbeiten zu können, um einen Patientenstau einfach auch zu vermeiden. Da sind wir immer dabei. Ich glaube, diese Familienstrukturen von früher fehlen natürlich einfach auch, wo man die Oma mal gefragt hat, Mensch, was soll ich denn machen? Mein Kind ist krank. Das gibt's halt einfach auch kaum noch.
So Internet, Gesundheitskompetenzen.
Genau, so Gesundheitskompetenzen. Internet, sage ich immer, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Ich kann da alles finden, aber wenn ich da eingebe, Kind mit Fieber seit 2 Tagen, wird natürlich nicht kommen. Ja. Sie dürfen auch noch einen Tag warten und geben fiebersenkende Mittel und gucken, dass ihr Kind bitte trinkt. Dann wird natürlich immer kommen, gehen Sie bitte in eine Klinik. Mhm. Also ich glaube, da haben wir natürlich auch außen noch viele, viele Sachen zu tun. Aber ich glaube, was so ein bisschen wachsen muss, ist einfach auch das Verständnis der Bevölkerung zu sagen, das ist ein System, was einfach auch nicht mehr ewig diese Leistungen bringen kann. Und ich muss mich auf Wartezeiten einrichten und da sind kompetente Leute vor Ort, die das einschätzen. Also ich glaube, da muss man noch so ein bisschen ran, ja.
Ja, Sandra, ganz vielen Dank für
sehr
dieses
gerne.
Schöne Gespräch, dass du mich mitgenommen hast in deinen Alltag in der Noki und ich entdeckt habe, dass wir ja wenige Kilometer
uns nur trennen
in der Biografie und in den Büros. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.